Herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Heute spreche ich mit Tobias Storck. Er ist seit Oktober 22 Head of E-Commerce und CRM bei Taco Fashion und verantwortet die digitale Transformation des Unternehmens. Hallo Tobias.
Hi, moin, grüß dich.
So, das freut mich. Digitale Transformation voranzubringen ist nicht ganz einfach, oder?
Ja, es klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend, aber hat mit all seinen Tücken und Facetten natürlich so seinen eigenen Charme. Ja, es ist nicht mitunter nicht ganz einfach, Alteingesessene von neuen Wegen zu überzeugen. Auf der anderen Seite aber eben auch super, super spannend. Ne?
Ja, aber du machst einen ganz sympathischen Eindruck. Also ich glaube, dir nimmt man das dann ab, wenn du irgendwas sagst. Außer du trittst irgendwelche anderen Menschen auf die Füße. Aber das passiert ja schneller, als man glaubt, oder? In so einem Unternehmen.
Ja, das mag so sein. Ich meine, wir sind da jetzt auch noch am Anfang unserer Reise. Und insofern ist das gerade auch eher noch Aufbauarbeit und weniger komplette Veränderung etc.
Ja, ja. Ja. Und du hattest gerade gefragt, wie das so abgeht bei diesem Interview. Also ich stelle auch jetzt keine Fragen, um dann hinterher Sensationsjournalismus zu machen, sondern wir versuchen einfach mal so ein bisschen rauszufinden, was er alles macht, was er für Erfahrungen gemacht hat. Und ich würde einfach mal beginnen mit dem Thema Omnichannel-Strategie, das ist ja ein Thema, das du auch so ein bisschen vorantreibst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, beziehungsweise es ist im Prinzip auch die Kernstrategie, die wir bei Taco im Prinzip verfolgen. Ja, wir kommen aus einer klassischen Retail-Historie, haben mit knapp 2000 Filialen in Europa dann ein sehr, sehr gut ausgebautes Filialnetz. Was natürlich auch supported werden muss mit all den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und seit einigen Jahren, ich glaube jetzt etwas mehr als 7 Jahren, auch einen Online-Shop. Das auch sicherlich immer eine Herausforderung, gerade im Fashion-Discount. Machen wir es uns aber zum Ziel, eben alle Kanäle, über die wir mit unseren Kunden kommunizieren, so aufeinander abzustimmen, dass das in Summe halt stringent ist und einheitlich ist und verfolgen daher, wie du richtig sagst, eine klare Omnichannel-Strategie bei Taco.
Es ist ja heute so, dass durchaus erkannt wird, dass es Vorteile hat, wenn man physisch präsent ist und gleichzeitig online präsent ist. Du sagst jetzt seit 7 Jahren, das ist jetzt nicht so ewig lange her. Darfst du Zahlen verraten, wie sich der Umsatzanteil online entwickelt?
Natürlich jetzt nicht im Detail, aber unser Löwenanteil ist und bleibt der Filialumsatz. Ja, wir sind auf einem einstelligen Niveau online unterwegs, wachsen dort auch kontinuierlich, haben aber jetzt auch nicht das Ziel, ich sage jetzt was 20-30% Online-Anteil oder sowas zu erreichen, sondern sind sehr, sehr stolz auch auf unser Retail-Netzwerk, auf unser Personal auf den Flächen, was jeden Tag für Taco brennt, und wollen mit unserem Online-Shop im Prinzip supporten, den Leuten unsere Kollektion zeigen, wenn sie auch zu Hause sitzen, und sie damit dann auch ermutigen, zu uns in die Stores zu kommen.
Ja klar, also das ist sicher der Wunsch immer. Aber die Menschen werden ja heute immer bequemer und fordern quasi Omnichannel und wollen das auch, dass sie selbst entscheiden, ob sie jetzt gezwungen werden, sich aufs Fahrrad zu setzen oder manche auch ins Auto zu setzen oder ob sie das bequem von zu Hause aus machen können. Wie sind die Änderungen? Also wo ist das Wachstum stärker, online oder offline?
Also prozentual gesehen wachsen wir online gerade ein bisschen schneller. Das hat aber einfach damit zu tun, dass unser Niveau halt ein verhältnismäßig geringes ist. Ja, das heißt, es ist auch etwas einfacher, online zu wachsen. Wir sind aber auch im letzten Jahr stationär gewachsen. Das passt, ne? Und ich meine, du sagst jetzt gerade so schön, die Leute dazu zu bewegen, bei uns vorbeizukommen. Wir sind mit Taco oder mit unseren Filialen in der Regel eben nicht in Innenstädten, wo man Leute erst dazu bringen muss, ach, du könntest ja heute mal wieder in die Stadt gehen. Ja, wir sind in den Fachmarktzentren, in der Regel neben einem LEH-Discount und neben einem Drogeristen. Und das sind Anlaufstationen, wo ein Kunde mehrmals die Woche hinfährt. Und das hilft uns natürlich dann auch, die Leute, die das eh wissen, dann immer mal wieder auch zu triggern, beziehungsweise entsprechend zu inspirieren, wenn sie dann schon mal zu einem Lidl gehen oder zu einem Aldi gehen oder eben zu den Drogerieketten deines Vertrauens, dann schau doch mal wieder bei uns vorbei. Und das ist sicherlich etwas, was uns da auch zugutekommt.
Okay. Welche Rolle spielt jetzt in diesem Konzept der Online-Shop? Das heißt also, wozu ist er da? Ist das der Wurmfortsatz, wenn ich es nicht schaffe, vorbeizukommen, dass ich dann zur Not auch irgendwie eine Online-Bestellung abgeben kann? Oder hast du eine Aufgabenteilung?
Nee, wir haben, also das, was ich vorhin schon versucht habe zu skizzieren, also wir sind der verlängerte Arm. Ja, wir helfen. Wir spielen jetzt keine separaten Aktionen online beispielsweise, um jetzt irgendwie auch uns mit dem stationären Chef so ein bisschen zu reiben, sondern wir bauen drauf auf und wir bieten bei uns im Shop bessere Bedingungen für Lieferung in die Filiale oder auch für eine Retoure in die Filiale etc., weil wir eben ganz klar das Ziel verfolgen, die Leute wirklich auch zu uns an den Point of Sale zu bringen, um dann eben Fashion zu erleben, Fashion zu spüren, Fashion direkt anzuprobieren, weil auch wir am Ende des Tages natürlich dann auch mit Themen wie hohen Lieferkosten, Retourenkosten, Handlingskosten etc. zu tun haben. Und deshalb ist das unser ganz klares Ziel.
Okay. Also ich werde nach diesem Gespräch auf jeden Fall die Wahrheit deiner Worte überprüfen, indem ich etwas tue, was ich sonst sehr, sehr selten tue, nämlich mich in den stationären Modehandel zu begeben, physisch selbst, eigen und so weiter. Aber vorher würde bei mir die Frage stellen, liebe KI, gib mir doch mal konkrete Gründe, warum ich jetzt bei Taco vorbeimarschieren soll. Und hast du schon mal nachgedacht über so einen Inspirationsschub? Klar, das Ziel ist die Filiale. Wie gesagt, ich verspreche es dir, ich gehe hin. Aber ich muss ja einen Grund haben, oder ich bin zumindest jemand, der braucht einen konkreten Grund. Andere sind eher explorativ. Ich bin genau das Gegenteil. Ich scheue mich eher. Ich habe eher Schwellenangst. Gibt es etwas, wo du mir helfen kannst oder wo du Potenziale siehst?
Also grundsätzlich erstmal oder würde ich schon sagen, dass es bei uns natürlich erstmal eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hat. Was soll ich auch anderes sagen?
Ich weiß aber auch bei mir, damit kriegst du mich noch nicht dahin. Ich stelle mir das gerade physisch vor. Ich fahre dran vorbei und ich gehe jetzt mal rein. Das heißt, jetzt hast du eine Chance. Das alleine reichte mir noch nicht.
Also am Ende des Tages, wenn wir vielleicht auch mal auf unsere Kunden schauen, muss man einfach feststellen, dass unsere Kunden zum Großteil Bedarfskunden sind. Ja, also wann immer du die Frage stellst, hey, ich bräuchte ja eigentlich mal wieder ein Unterzieht-T-Shirt oder ich bräuchte eigentlich mal wieder einen Sweatshirt, irgendwas, was jetzt auch vielleicht eher in einem Basic-Bereich zu verorten ist, dann würde ich dir ganz klar empfehlen, geh da rein. Das kriegst du bei uns zu einem sehr, sehr akzeptablen Preis. Und da brauchen wir uns auch qualitativ von niemandem zu verstecken. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die dich jetzt versuchen zu triggern, Fashion bei uns zu kaufen. Ja, also wenn ich mir jetzt dein Hemd anschaue beispielsweise.
Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Genau darauf.
Etwas,
mit der Frage wollte ich gerade kommen. Kriegst. Das heißt also, ich würde dann doch erstmal ChatGPT fragen, sag mal, mach mir mal ein paar Vorschläge, ich muss in dieses komische Taco da rein und muss mir mal ein anderes Hemd kaufen für meine Podcast-Interviews, dass mein Partner mich seriös nimmt und ernst nimmt. Welches würdest du denn empfehlen? Das heißt, ich gehe zu einem externen Anbieter, also nicht Google, sondern in dem Fall die generative KI, und du bist ja bereits dran, die generative KI für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das auch für die Kunden einzusetzen?
Also klar, grundsätzlich schon. Ne? Es sind Themen, an denen kommst du jetzt nicht vorbei. Ich bin auf einigen Veranstaltungen gewesen, auch in den letzten ein, zwei Monaten. Das Thema Agents oder grundsätzlich KI ist ja das zentrale Thema, was irgendwie jetzt auch seit einigen Monaten durchs Dorf getrieben wird, in Anführungsstrichen. Aber auch wir sehen natürlich ganz klare Anwendungsfälle dafür, ja, ob es jetzt klassisch im Servicebereich ist, ob es aber eben auch in beratender Funktion ist, ja, also wirklich dann konkrete Fragestellungen von Kunden zu beantworten und auch so zu beantworten, dass der Kunde auch wirklich sieht, ja, das passt. Das sind definitiv mit Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ja.
Mhm,
und
okay.
So zum Kunden nach vorne raus. Ne? Wie gesagt, Service sicherlich das auch einfachste Thema. Ja, die banalen Service-Anfragen,
ja,
in Anführungsstrichen, ne? Wo ist mein Paket, wie sind die Rückgaberichtlinien, etc. So, sowas sollte heute eigentlich nicht mehr von jemandem.
Wie groß ist unser Callcenter?
Wir benutzen ein externes Center in Norddeutschland, und da sind dann je nach Phase dann mal so 20 bis 25 Agents dann eben auch für uns zuständig.
Ja.
In manchen Phasen auch weniger. Gerade kommt darauf an, ob wir jetzt gerade irgendwie größere Promotions haben oder nicht, aber es ist trotzdem schon auch eine signifikante Zahl.
Und seid ihr im Gespräch mit einem Anbieter, der euch da unterstützt und das auch professionell kann, so dass ihr, wenn jemand das wünscht, auch digital berat, also dass ich dann keinen persönlichen Agent bekomme, sondern wenn ich das möchte, dann auch einen digitalen bekomme. Da gibt's ja inzwischen tolle Angebote.
Also grundsätzlich schon. Ne? Natürlich in erster Linie mal mit den Technologiepartnern, mit denen wir auch größere Partnerschaften haben, ob das jetzt Microsoft ist, ob das am Ende auch ein Salesforce beispielsweise ist, wo wir jetzt auch sehr, sehr viele Technologien von einsetzen. Das sind schon Partner, mit denen wir auch jetzt in konkreten Gesprächen sind, auch gewisse Lizenzen bereits eingekauft haben. Vorbereitend, um dann jetzt auch sukzessive in die Umsetzung der ersten Use Cases zu gehen, ja.
Okay. So, jetzt zurück zum Thema Omnichannel und zurück zum Internet, zum Online-Bereich. Eine Stärke ist ganz sicher, dass ich über Online neue Kundengruppen ansprechen kann, Menschen ansprechen kann, die noch nicht in meinem Shop waren. Wie weit nutzt ihr das für die um Menschen in euren Online-Shop oder auch in die Filiale zu bringen?
Also genau, wie du sagst, grundsätzlich schon. Ich sagte ja vorhin mal, wir sind jetzt nicht klassisch Großstadt, Innenstadt irgendwie, sondern eben dann eher im äußeren Speckgürtel auch der Großstädte. Und natürlich bietet oder hilft uns das, jetzt Kunden in Innenstädten beispielsweise anzusprechen und denen zu sagen, hey, übrigens, wir sind auch da. Wir sind zugegebenermaßen jetzt aber auch nicht exzessiv im Online-Marketing unterwegs und geben da, was weiß ich, wie viele Millionen aus und haben das als oberstes Ziel, zwingend auch Neukunden aus bestimmten Stadtlagen oder sowas zu gewinnen, sondern wir haben unser klares Zielgruppenprofil, das arbeiten wir ab und wir schauen uns natürlich an, wo erreichen wir die tendenziell am besten und auch über welchen Media-Mix und allokieren so entsprechend unsere Budgets. Aber ja, natürlich hilft da unser Online-Shop oder nicht auch zuletzt unsere Kundenbindungs-App, die wir haben, die ja den Online-Shop eben auch beinhaltet, Kunden davon zu überzeugen, dann wirklich beim Taco mal reinzuschauen. Ne? Und ich meine, auch wir nehmen wahr, dass die Konsumlaune rückläufig ist. Ja, das ist belegt ja jede Studie und auch wir sehen mitunter in diversen Studien und Analysen, dass sich Kunden von tendenziell etwas höherpreisigen Marken aus dem Mid-Market dann ein Stück weit auch zu uns orientieren.
Und wie messt ihr den Erfolg? Also wenn ihr jetzt eine Online-Maßnahme habt, wollt ihr irgendwie wissen, okay, bringt das was, bringt das nichts? Wie messt ihr den Erfolg? Ob die dann wirklich im Laden ankommen, weil ihr seid ja kein Versandhändler, wo ich meine Adresse hinterlasse, sondern ich gehe da völlig anonym rein und du weißt gar nicht, dass das in Wirklichkeit deswegen ist, weil ich über Internet euch kennengelernt habe oder angeregt worden bin.
Genau, es ist am Ende nicht so einfach, ja, und gerade die Großen wie Google oder sowas versuchen dann natürlich ihre eigenen Attributionsmodelle da anzusetzen und dann zu sagen, sie haben gemessen, dass der Kunde dann irgendwo da in der Nähe war und der war dann ja auch bestimmt bei euch und so weiter und so fort. Ich meine, wir haben so zwei, drei Wege. Grundsätzlich, das eine ist mal unsere Kundenbindungs-App. So, das ist jetzt weniger anwendbar auf Neukunden zwingend. Eben. Ja, also es ist.
Also auf die würde ich auch noch gerne kommen und mir das ein bisschen erläutern lassen. Ja. Aber jetzt erstmal wirklich neue Leute, also die vorher noch nicht da waren. Wie kriegt ihr die? Wie messt ihr die?
Was wir relativ viel machen, ist auch Befragung. Am POS selbst, ja, Interviews, indem wir uns gerade bei größeren Kampagnen, wir wissen, hey, wir haben jetzt hier gerade eine größere Radioschalte laufen oder auch mal einen TV-Spot laufen, der auch nochmal schwerer trackbar ist als jetzt wirklich reines Online-Marketing, dass wir uns dann gezielt dann auch vor gewisse Läden stellen und eben entsprechend fragen, hey, bist du neu hier, warst schon mal hier, hast du unsere Werbung wahrgenommen, wenn ja, was hast du wahrgenommen, etc., um mal so ein grobes Gefühl zu bekommen. Und ansonsten arbeiten wir schon auch relativ viel mit AB-Testgruppen, ja, oder ABC-Testgebieten, wenn man so möchte, ja, dass wir unsere Filialen entsprechend clustern in gewisse Felder und sagen, wir machen mal den Marketingmix nur für das Filialgebiet 1 und im zweiten lassen wir es raus.
Richtig, regionale Ausspielung, also regionale Unterschiede und da dann testen, was funktioniert.
Exakt, um dann zu schauen, ob wir auf Basis der Maßnahmen irgendwelche Unterschiede feststellen in Sachen Frequenz, in Sachen Umsatz, in Sachen Bonentwicklung und so weiter und so fort. Ja, das sind dann natürlich alles nur Indikatoren, die du irgendwie mit zu Rate ziehen kannst. Aber ich glaube, viel besser kommst du so nicht drauf.
Okay. Und was ich mal liebe, ist so ein bisschen die Kanäle durchhecheln. Also Radio, ja, schöne Sache auf jeden Fall. Und Preis-Leistung funktionieren oft auch sehr gut. Was sind weitere Kanäle, die ihr einsetzt? Was mir spontan einfällt, ist eben Digital Out of Home, wo du auch relativ schnell auch reagieren kannst, bisschen rumexperimentieren kannst.
Ja, also genau, machen wir aktuell noch nicht so viel, hier und da mal einen Testballon bei gewissen Kampagnen. Wir setzen gerade tatsächlich relativ viel auf Radio. Wir haben auch aktuell wieder etwas mehr TV im Einsatz, also wirklich Massenmedien und ergänzen das entsprechend dann um die Möglichkeiten, die du im Online-Umfeld hast, ja, ob es jetzt dann eben klassisch Social Media ist oder ob es eben auch Display ist, und die ganzen Facetten, die du sonst im Online-Marketing-Kosmos hast. Ja,
und TV dann regional oder wirklich nationale Kampagnen?
Also sowohl als auch. Mhm. Also wir haben auch große nationale Kampagnen, wir setzen zum Teil aber auch nur Online-Video ein oder Addressable TV, um es auch wirklich ganz konkret dann an jeweilige Audiences zu adressieren. Also ist so ein bunter Mix.
Genau, Addressable war nämlich jetzt meine Frage. Wie sind da eure Erfahrungen? Weil es gibt ja heute eben immer mehr TV-Geräte, die wirklich ansteuerbar sind und ja. Zielgruppen, die ich buchen kann und.
Genau, also hat für uns bis dato eigentlich ganz gut funktioniert. Wie gesagt, auch da ganz gut, weil wir jetzt da also haben wir jetzt auch noch nicht in einer richtig langen Reihe, insofern, als dass man das mal wirklich rückwirkend richtig, richtig sauber bewerten kann. Ne? Also auch wir arbeiten beispielsweise, das habe ich gerade noch vergessen, mit einem Marketing Mix Modeling und versuchen dann auch so über gewisse Modellierungen eben noch Effekte zu messen und zu bewerten. Aber jetzt bei den Flights, wo wir es eingesetzt haben, hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, ja.
Marketing Mix Modeling ist eine wunderbare Sache, gerade für solche Dinge, wo du dann sagst, okay, wir können diese Kampagne mit jener Kampagne vergleichen und können dann Wirkungszusammenhänge aufdecken, ob da eben wirklich ein Zusammenhang besteht, gerade bei Dingen, wo ich eben nicht sofort reagiere, sondern vielleicht erst mal zeitversetzt reagiere. Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, also ist genau wie du sagst. Ne? Man lässt oft bei seinen eigenen Bewertungen äußere Faktoren so ein bisschen außen vor. Und gerade bei uns oder ich glaube im Fashion-Sektor allgemein ist es natürlich auch sehr, sehr wetterabhängig. Ja, also wir merken im Frühjahr, wenn die Temperaturen mal eben auf über 20 Grad hochschießen, dass sofort die Leute losrennen und T-Shirts kaufen, kurze Hose kaufen, also wirklich dann anfangen mit Frühlings-Sommer-Mode einzusteigen. Ja, ist das dann Mitte März nicht der Fall, dann können wir Aktionen schalten, wie wir wollen. Der Kunde hat in dem Moment nicht den Bedarf und fühlt sich dann auch nicht angesprochen. Ja, und dann kommst du natürlich schon mal hier und da vielleicht zu einem falschen Schluss, indem du dann irgendwie zwei Kampagnen vergleichst aus unterschiedlichen Jahren, die aber unterschiedliche Wettereffekte hatten oder unterschiedliche andere äußere Faktoren, ja, Wirtschaftskrise, was auch immer, Corona. Ist das Marketing Mix Modeling, so wie du beschreibst, eine ganz gute weitere Messmethode, um eben möglichst nah an eine saubere Bewertung von einer Kampagne zu kommen.
Wenn eben jeglicher Wetterwechsel ein solch guter Trigger ist, wie geht ihr dann vor? Manuell, also dass ihr quasi schaut, wie ist die Wettervorhersage, um dann eben bestimmte Kampagnen zu lancieren, oder ist das schon weitgehend automatisiert?
Also grundsätzlich haben wir erstmal einen zentralen Plan aufs Jahr gesehen. Wir wissen ja, zu wann wir was für Kollektionsteile kaufen und dann entsprechend auch verkaufen möchten. Bedeutet, danach richten wir erstmal unsere grundsätzliche Kommunikation aus. Wenn wir jetzt über grundsätzliche Wettereffekte sprechen, Beispiel jetzt Anfang September und es ist super warm und wir wissen, eigentlich wäre jetzt irgendwie die erste Sweatshirt-Bewerbung dran, sind aber 30 Grad, dann schalten wir manuell um und gehen dann entsprechend noch in eine T-Shirt-Kommunikation oder sowas. Ja, also das passiert, stand jetzt aber noch relativ manuell. Wir sind da noch nicht so automatisiert unterwegs, wie ich es mir gerne wünschen wollen würde. Das sind jetzt Themen, an denen wir arbeiten, ja, Marketing, Kommunikation zu automatisieren auf Basis von verschiedensten Parametern, die man dann eben auch definiert. Da muss es sicherlich hingehen, aber heute sind wir sehr manuell unterwegs.
Okay. Das wird ja in Zukunft wahrscheinlich eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn ich nämlich mein T-Shirt von woanders gekauft habe, bei einem Anbieter, der eben haargenau das macht. Und jetzt sieht so aus, ich glaube, die Woche wird noch ein bisschen frisch, heute geht's einigermaßen, aber am Wochenende wird es auf jeden Fall etwas wärmer. Was sind die bevorzugten Tage, unabhängig vom Wetter? Gibt es bevorzugte Tage, wo du sagst, okay, da sollten wir rein. Wenn ein solcher Wetterwechsel ansteht, dann sollten wir da rein mit einer Kampagne, weil es sich lohnen kann.
Also grundsätzlich immer zum Wochenende.
Genau, das ist mir der Gedanke auf unser Wochenende. Genau. Also Sonntag soll irgendwie ganz gut werden.
Ja, so, und wir wissen, dass unsere Kunden halt entsprechend oder wie in den meisten Familien eben Donnerstag, Freitag, Samstag ihre Einkäufe machen fürs Wochenende bei einem LEHler dann. Und die Chance sehr, sehr groß ist, dass sie sich auch eben direkt in einem Filialumfeld bewegen. Entsprechend nutzen wir oder müssen wir dann versuchen, diese Tage zu adressieren. Mhm. Und vor allem auch den Samstag beispielsweise sehr, sehr stark aufladen.
Okay. Und jetzt wieder zurück zu den reinen Online-Kanälen. Wie weit setzt ihr dann auch auf Social Media, wo sich die meisten Menschen irgendwo aufhalten, dass ihr das auch noch mit einsetzt, wenn ihr sagt, okay, da naht ein Wochenende, was interessant sein könnte?
Ja, also setzen wir ein. Ne? Wir haben unsere eigenen Kanäle, ob es jetzt Instagram, Facebook, also das ganze Meta-Universum ist, ob es TikTok ist, wo wir uns dann vermehrt bewegen und wo wir auch entsprechend dann Stories pushen, beziehungsweise dann auch Creator-Bilder kreieren. Wir setzen auch viel auf authentischen Content aus unserer eigenen Filiale, wo sich dann auch Mitarbeiter aus unseren Teams in die Filialen begeben und gewisse Produkte anprobieren und inszenieren, um dann auch kurzfristig auf solche Themen noch reagieren zu können.
Frage, und damit ist die letzte Frage aus dem Bereich Omnichannel dann auch. TikTok zum Beispiel ist ein spannender Kanal, der auch immer noch am Wachsen ist. Wie geht ihr da ran an diesen Kanal? Habt ihr da speziell etwas, wo ihr sagt, das machen wir TikTok? Und also das geht jetzt nicht unbedingt als Instagram Reel durch, aber für TikTok funktioniert das sehr gut. Habt ihr da eine spezielle Strategie?
Also wir probieren dann noch viel aus. Ne? Wir sagen jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie First Mover sein müssen und also Beispiel TikTok Shop oder sowas, das sind also so Themen, ja, haben wir auf dem Schirm. Sagen wir aber auch, dass da sehen wir uns jetzt nicht als die Ersten, die das komplett durchspielen müssen und fokussieren uns da so ein bisschen. Ne? Also unsere Kanäle auch auf Basis unserer Kundschaft sind schon primär die Meta-Kanäle. Trotzdem probieren wir auf TikTok natürlich einiges aus.
Okay. Gibt es einen Grund, warum ich bei, also ich liebe TikTok, weil es irgendwie so, also man muss natürlich aufpassen, weil es süchtig macht, aber was wo würdest du mir sagen, okay, gib mal Taco ein und guck dir das mal an. Habt ihr da irgendwas Nettes?
Also klar, Instagram kannst du dir immer anschauen. Mhm. Wir haben aber auch zwei TikTok Reels, die wirklich auch viral gegangen sind, zumindest jetzt mal für Taco gesehen, wo wir auch sehr, sehr viele Likes und Kommentare, Interaktionen drauf hatten. Das ist sicherlich etwas, also stöber gern mal durch, was auf jeden Fall finde ich.
Mach ich. Du hast gerade angesprochen, die Teams gehen dann in die Filiale und produzieren dort Material. Meine Frage ist, gibt's auch in den Filialen Menschen, die einfach gerne in Social Media unterwegs sind und wo ihr sagt, okay, nehmt die Kamera in die Hand, kann halt auch mal schief gehen, aber ihr dürft.
gibt's und dürfen sie in Teilen auch. Gibt natürlich gewisse Richtlinien und Ansprüche auch unserer Marketingteams, wie so etwas aufgebaut sein soll und dass es auch die Marke positiv auflädt. Aber grundsätzlich setzen wir da auch voll auf unsere Teams, auf unsere Mitarbeiter, dass sie uns dabei unterstützen, Taco weiter voranzubringen.
Habt ihr ein spezielles Corporate Influencer-Programm? Also hier in Waghäusel wäre beispielsweise eine Mitarbeiterin, die macht das super gerne, macht das ganz süß und so weiter. Und habt ihr da ein spezielles Programm, dass ihr sie so ein bisschen an der Hand nehmt?
Ja, haben wir.
Okay. Sucht ihr euch auch Menschen danach aus, die ihr neu einstellt, danach aus, ob sie Social Media eigene Erfahrungen haben?
Nein.
Nicht.
Das dafür ist es einfach aber auch ein zu umkämpfter Markt, Leute zu finden, die sich dann stationär auch auf die Flächen stellen und so weiter und so fort. Mhm. Plus, es ist schön, wenn sie es nebenher machen und uns dabei helfen, Content zu kreieren, den wir dann auch wiederverwenden können. Aber am Ende ist es halt nicht die Kernaufgabe. Ja, unsere Teams auf den Flächen sind relativ klein und müssen in allererster Linie natürlich dafür sorgen, dass die Flächen passen, dass die Flächen ansprechend aussehen, dass die Artikel entsprechend da hängen, wo sie hängen sollen und dass nicht hinten im Lager, keine Ahnung, 20 Kartons stehen, die noch ausgepackt werden müssen, sondern die Aufgaben sind da, glaube ich, schon sehr
klar. Das ist klar, das ist ja überall so. Aber zum Beispiel, also mein Friseursalon, der ist sehr begeistert in Social Media unterwegs, das heißt sowohl Insta als auch TikTok, und die Oberinfluencerin ist just die Friseuse, die mich auch bedient, weil sie gut Haare schneidet, muss man ganz klar sagen. Aber natürlich ist es anregend, sich mit der auch ein bisschen zu unterhalten. Und die gehen die Strategie, dass sie sagen, okay, ja, wenn irgendwie mal ein Termin ausfällt, das gibt's bei euch natürlich in dem Sinne nicht, dass ein Termin ausfällt, die haben rund um die Uhr zu tun. Also in ihrer gesamten Arbeitszeit zu tun. Aber die kriegen das ganz gut hin, dass sie natürlich, das Ziel ist Qualitätssicherung. Ja, also das Ziel ist, Kunden mit Friseurleistungen zufriedenzustellen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann sind die auch recht kreativ und als Team auch ganz gut unterwegs. Finde ich ganz spannend als Konzept irgendwie.
Also ist es natürlich jetzt, je größer dein Unternehmen, desto schwieriger, das auch entsprechend zu handeln. Ne? Aber ich glaube, im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir da ganz gut unterwegs. Sicherlich jetzt auch noch nicht da, wo wir vielleicht mal hin wollen. Aber wir versuchen, das bestmöglich zu nutzen.
Okay. So, jetzt kommen wir endlich zu dem, wie ich persönlich finde, spannendsten Thema, nämlich Kunden, die mal da waren. Das heißt also, wie gesagt, es ist versprochen, ich gehe mal zu euch, aber dann zum Stammkunden zu machen, und da habt ihr ein Kundenbindungsprogramm. Erzähl mal ein bisschen zu dem Kundenbindungsprogramm.
Genau, wir haben im Prinzip seit Anfang 2022 ein appbasiertes Kundenbindungsprogramm, das nennt sich Taco Friends. Was auf einer Earn-and-Burn-Mechanik aufbaut, ja, bedeutet, jeder Kunde kann bei einem Einkauf Punkte verdienen und sie entsprechend gegen uns zur Verfügung gestellte Voucher wieder nutzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, ausschließlich über die App. Also wir haben keine physische Kundenkarte mehr oder sondergleichen, sondern man hat einen QR-Code in seiner App, den zeigt man bei jedem Einkauf im Prinzip vor. Und so bekommen wir natürlich die Daten. So, zusätzlicher Charme der App, sicherlich auch die Funktionalität des App-Pushes an sich, hilft uns dann natürlich auch zusätzlich dabei, Kunden immer wieder auch zu triggern, sofern sie es dann eben auch zulassen, wenn wir neue Aktionsinhalte haben etc.
Jetzt bin ich natürlich als jemand, der viele Interviews führt und viel mit Menschen redet, auch relativ verwöhnt, und deswegen verzeih mir jetzt die folgende Bemerkung, nämlich, naja Gott, dann kriege ich halt einen Rabatt. Okay, ist das alles? Also habt ihr noch zumindest Ideen, wo ihr sagt, naja, man kann das noch ein bisschen aufbohren, wenn man die Kapazitäten hätten? Also was hättest du gerne noch, außer nur dem üblichen, mit jedem Kauf kriege ich so und so viel Punkte gut geschrieben?
Hast du recht. So, und wir sind ja auch nicht die einzigen, die jetzt mit einem Kundenbindungsprogramm aufwarten und so tun, als wäre das Besonderste der Welt. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir zentrale große Kampagnen ausschließlich über unser Loyalty-Programm spielen. Bedeutet, du wirst zwingend auch Kunde werden müssen, um in gewissen Phasen von bestimmten Coupons oder Angeboten partizipieren zu können. Ja, also da sind wir relativ strikt. Ja, wir kommen aus einer Zeit, wo alles für alle und so weiter und so fort und entwickeln uns schon mehr dahin, zu sagen, nee, es kriegt hier nicht einfach jeder alles, sondern im Gegenzug müsstet ihr uns schon auch bitte zumindest mal ein bisschen Futter geben, um zu verstehen, für wen machen wir das hier eigentlich gerade alles und was können wir vielleicht auch besser machen. Grundsätzlich, also genau, wie gesagt, zentrale Kampagnen laufen ausschließlich darüber. Das ist auch etwas, was unsere Kunden schon seit vielen, vielen Jahren wissen. Wir hatten da vorne einen einfachen Newsletter-Verteiler, über den man dann früher an diesen Kampagnen teilnehmen konnte. Dieses Thema der Kampagne haben wir im Prinzip fortgesetzt, nur eben ersetzt dadurch, dass wir jetzt nochmal zusätzliche Einkäufe im Prinzip mit einsammeln und mehr Daten über unsere Kunden bekommen. Ja, also wir sind bei Anteilen von über 50% der Umsätze, die über unsere Loyalty-Card laufen. Das ist also dann auch schon ein signifikanter und relevanter Anteil, um auch wirklich Aussagen treffen zu können. Ja, ist die Kollektion gut? Kommt sie an? Kommt sie nicht an? Etc. Und bei uns, unser Kunde ist ein sehr preissensibler Kunde. Das muss man einfach sagen. Wir sind jetzt kein Gucci, sage ich jetzt einfach mal, ja, wo du nicht über Preisvorteile kommst, sondern wo du vielleicht über exklusive Shopping-Events kommst oder was auch immer. Das gibt's bei uns nicht. Unser Kunde braucht einen guten Preis, er hat ein schmales Einkommen und er nimmt es dankend an, wenn wir ihm auch mal nur einen Euro-Coupon in die App spielen, weil es für ihn halt einfach wirklich, wirklich hilfreich und relevant ist.
Tobias, jetzt muss ich dich rügen, weil du hattest mir gesagt, als ich gesagt habe, wie misst du denn den Erfolg von Kampagnen? Da hattest du mir gesagt, ja, wir messen auch. Und da habe ich noch gesagt, ja, du weißt ja gar nicht, wer die Leute sind. Wenn du sagst, 50% Umsatzanteil über das Kundenbindungsprogramm, dann kannst du doch messen irgendwelche Kampagnen. Das ist doch wunderbar, das siehst du doch dann, oder?
Ne, hundertprozentig. Eben. Das ist richtig. Okay. Wir waren vorhin bei den Neukunden, weil du gesagt hast, das so, ja. Ich muss ja erstmal den Kunden überzeugen, dass er sich die App runterlädt und sich zu erkennen gibt.
Dann greifen wir mal ein bisschen vor, auch zu meinem physischen Besuch. Also ich gehe jetzt in den Laden rein, dann sehe ich endlich mal ein tolles T-Shirt, so dass mein nächstes Interview auf jeden Fall in einem ordentlichen Outfit ist und mein Gesprächspartner fragt, wo hast denn das her? Und das habe ich bekommen, weil nämlich in dem Laden, wie sieht das aus? Kriege ich alles oder kriege ich in dem Laden deutlich gespiegelt, hallo, da musst du aber erst Mitglied in unserem Club werden?
Also wir setzen jetzt nicht auf ein so krasses Beschilderungskonzept, dass du auf jeder Stange irgendwie ein Schild siehst, übrigens hier Loyalty-Programm und so weiter. Wir setzen das ein und wir bewerben das und ich bin mir zu 99% sicher, dass du auch beim Kassiervorgang gefragt werden wirst, ob du die App schon hast und wenn du sie nicht hast.
Das sage ich immer penetrant nein. Nee, es muss schon vorher sein. Ich muss in Ruhe mich überzeugen mit irgendwelchen Argumenten, dass ich irgendeinen Vorteil habe. Ja,
nicht Geld also, damit. Die hast du aber auch. Die hast du auch initial, das wirst du auch sehen, wenn du dann die Filiale tatsächlich besuchst. Ja, du bekommst initial jetzt erstmal 5 €.
Mhm. Also beim Eingang irgendwo sehe ich das, dass ich 5 € bekommen würde, wenn ich noch nicht in diesem Programm drin bin. Ja, schon hast du mich und schon habe ich das Ding runtergeladen. Und noch während ich auf die ersten Produkte zusteuere, ist der Download abgeschlossen. Mhm. Geht's einfach, sich zu registrieren dann? Also Basisdaten abfragen und so weiter? Oder ist das irgendwie umständlich?
Nee, also kommt drauf an, wen du fragst, ne?
Mich.
Gibt natürlich immer Kunden, die sagen so, oh, jetzt muss ich ja noch mein Geburtsdatum eingeben beispielsweise, wofür wollen sie das denn haben? Oder sowas, aber wir haben die Basisinformationen, ja. Mhm. Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse tendenziell auch noch, wobei die Adresse optional ist, das muss man auch wissen, weil wir eben auch den Registrierungsprozess so schnell wie möglich durchhaben wollen und auch für den Kunden so schlank wie möglich halten wollen. Da halten auch wir uns dran. Und ja, ich meine, am Ende haben wir einen DOI-Prozess dahinter. Bedeutet, du musst natürlich schon nochmal eine E-Mail-Bestätigung geben. Und da hat man natürlich immer eine gewisse Restangst, dass das Internet in dem Fall dann vielleicht doch mal gerade nicht so gut ist. Aber normalerweise ist es überhaupt nicht.
Habt ihr das DOI nur über E-Mail oder alternativ E-Mail oder Handy?
Aktuell nur über E-Mail.
Okay, plant ihr die Handynummer? Habt ihr die Mobilnummern schon? Seid ihr systematisch dran, die zu ermitteln?
Ja, sind wir. Also beziehungsweise wir fragen sie jetzt, wenn du dich jetzt heute anmelden wirst, fragen sie noch nicht ab. Wenn du dich in 3 Wochen anmeldest, fragen wir sie ab.
So lange kann ich nicht warten. Ich mache das heute schon. Muss es
anders. Nee, wir bauen aktuell unsere App neu, okay, und ändern da auch ein paar Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht ein Stück weit versäumt haben. Planen aber schon auch solche Möglichkeiten wie Code über SMS oder WhatsApp oder sowas zukünftig, wenn man sein Passwort vergessen hat oder was auch immer, zu ermöglichen, ja.
Okay, gut. Das klingt schon mal sehr gut. Nächste Frage: WhatsApp Newsletter kann ja in manchen Fällen sinnvoll sein oder überhaupt WhatsApp. Wie sieht's da bei euch aus?
Machen wir auch. Also ein kleines Aber ist dahinter. Wir haben es Mitte letzten Jahres mal aufgesetzt, um einfach mal so ein bisschen zu lernen. Haben jetzt auch einen überschaubaren Verteiler. Haben es aber bis dato noch nicht geschafft, WhatsApp mit unserem Loyalty-Programm entsprechend zu verbinden. Ja, und aktuell laufen beide Kanäle so ein bisschen nebeneinander. Und das sind Themen, die wir gerade aufarbeiten und aufgleisen, weil wir schon gewisse Stärken im Kanal WhatsApp sehen. Wir haben auch mal einzelne isolierte WhatsApp-Kampagnen gemacht, die zu schönen Zahlen geführt haben. Das Ganze kann aber nur funktionieren, wenn es in sich stringent ist und wenn wir auch wissen, ob der WhatsApp-Kunde nicht auch schon ein Loyalty-Kunde ist, beziehungsweise idealerweise ist er ein Loyalty-Kunde, um dann entsprechend die Kommunikation dahingehend auch aufzubauen. Also WhatsApp interessant für uns, ja. Noch nicht so aufgegleist, dass ich sage, das ist es, so wollen wir es machen.
Wenn du sagst, gute Zahlen geliefert, dann kann sich das beziehen auf die Response-Rate. Die ist höher definitiv bei WhatsApp als bei E-Mail. Aber wie sieht's aus mit der Wirtschaftlichkeit, mit der Marge, mit den Kosten? Sind die Zahlen auch positiv?
Sind sie, also beziehungsweise, ja, Response Rates, das, ich meine, wenn du jetzt mit einem WhatsApp-Anbieter sprichst, dann wird dir sagen, hier, sie haben fantastische Response-Daten und so weiter und so fort. Ja, da hast du auch gar nichts zu irgendeiner Conversion Rate oder zu sonst was. Ja. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich mal ein Wochenende eine isolierte Kampagne nur bei WhatsApp zu spielen. Ja, 20% auf Warengruppe XY. Ich bin mir ganz auf dem Schirm. Und haben das dann eben entsprechend mit anderen Ländergruppen verglichen, mit Vor- und Nachwochen verglichen und haben da wirklich einen eindeutigen Effekt rausmachen können. So, und mit dem Wissen, was uns die WhatsApp kostet und dem, was es nachher auch gebracht hat, konnte man schon sagen, dass das auch auf WhatsApp zurückzuführen ist und für uns dann in Summe die Antwort geliefert hat, dass WhatsApp per se interessant ist, es aber in die komplette Kommunikationsjourney ein Stück weit integriert werden muss. Und da haben wir den Connect zur Telefonnummer. Da wir die in der Vergangenheit nicht so wirklich eingesammelt haben, müssen wir jetzt eben ein bisschen nacharbeiten beziehungsweise auch entsprechend unsere WhatsApp-Flows so aufsetzen, dass wir möglichst zu Antritt schon herausbekommen aus dir, ob du Kunde bei uns bist oder nicht.
Jetzt komme ich zu einer Frage, die mir gerade eben gekommen ist. Also angenommen, ich habe dann im Lauf der Woche, also am Sonntag, habe ich sie dann drauf, und es war positiv alles. Das heißt also, ich habe dann euer Kundenbindungsprogramm, habe eingewilligt, habe das auf meinem Handy. Mein Handy weiß, wo ich bin. Und jetzt die entscheidende Frage. In der Folgewoche komme ich nicht zu euch, aber auf dem Weg dorthin oder in dem Moment, wo ich meinen Pflichteinkauf beim Lebensmitteleinzelhandel absolviert habe, sagst du, hey Thorsten, ich merke gerade, du bist da in der Nähe. Wie weit sind da eure Gedanken oder wie weit ist das schon Realität, dass ihr mich ansprecht aufgrund der Tatsache, dass ihr mit meiner Einwilligung wisst, wo ich mich befinde, nämlich bei euch in der Nähe?
Ja, die Gedanken sind fertig. Die Umsetzung kurz vor der, also wir sind auf der Zielgeraden, sagen wir so. Ja, also auch wir wollen diese Geo-Use Cases abwickeln und die Power unserer App nutzen und all das, was wir über unsere Kunden wissen und werden sicherlich jetzt auch in sehr, sehr absehbarer Zeit mit den ersten Geo-Kampagnen starten.
Okay, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Du hattest ganz zu Beginn des Gesprächs, gibt es zu dem Kundenbindungsprogramm noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
Nö, ist einfach gut.
Habe ich alles gefragt und den Rest weiß ich dann, wenn ich eigene Erfahrungen gesammelt habe. Und in einem Jahr reden wir mal wieder. Bis dahin, ich merke, du strotzt ja vor Ideen. Du sprichst ja, also da sind ja ganz, ganz viele Ideen. Und wenn ich mal allein angucke, was du seit du dort bist, das sind ja nur 3 Jahre, schon alles erreicht hast. Das ist eine ganze Menge. Und wenn das so in dem Tempo weitergeht, haben wir in einem Jahr wieder genug zu reden miteinander. Andere, ganz andere Frage. Bist du für international zuständig oder nur für Dach?
Wir sind zentral organisiert, grundsätzlich. Also unser Marketing, in dem jetzt auch das CRM beispielsweise hängt, ist zuständig für das gesamte Marketing in Europa, also in den 17 Märkten, in denen wir unterwegs sind. Und entsprechend ist auch das CRM, was wir oder mein Team mit mir zusammen verantwortet, für die 17 Länder verantwortlich, mit all seinen Vor- und Nachteilen natürlich, ne? Also es gibt sicherlich Länder, da könnte man mehr machen. Genauso gibt es aber auch Länder, in denen wir, glaube ich, schon echt einen ganz guten Job machen.
Wie sind deine Erfahrungen mit dem Ausrollen? Ich meine, Testen macht ihr wahrscheinlich hier auf eurem Heimmarkt und Deutschland ist ja nun ein sehr großer, um nicht zu sagen der größte Markt überhaupt. Was sind die Erfahrungen dann mit dem Ausrollen in anderen Märkten? Geht das problemlos?
Ja. Geht problemlos, wenn die technische Infrastruktur dahinter passt. Wir haben schon jetzt auch überall die gleichen Technologien im Einsatz. Das ist schon mal gut. Also keine Altlasten, die irgendwelche Länder dann vor irgendwelchen Jahren mal individuell sich haben anschaffen dürfen. Insofern ist es technisch erstmal alles gut. Ja, natürlich hast du damit zu kämpfen, dass in gewissen Ländern gewisse rechtliche Themen auch eingehalten werden müssen. Ja, es ist leider nicht alles in allen Ländern gleichermaßen erlaubt. So, das heißt, du hast in jedem Fall erstmal Aufwände bei der initialen Bewertung eines Rollouts. Grundsätzlich von der Art und Weise, jetzt einen Rollout durchzubringen, ist es relativ einfach. Mhm. Wie haben wir es in der Vergangenheit gemacht? Wir sind schon jetzt bei den ersten Rollouts in die Länder auch selbst gefahren. Haben uns dort auch vor Ort mit an die Kassen gestellt, haben das alles durchgespielt und das ist da entsprechend getestet und auch auf größeren Events, wo dann die ganzen Store-Leiter aus den Ländern zusammengekommen sind, auch nochmal sehr, sehr groß über dieses Thema gesprochen, was ist wichtig in der Ansprache und so weiter und so fort. Und reduzieren das aber mehr und mehr von Markt zu Markt, weil wir dann natürlich jetzt auch daraus gelernt haben und wissen, was wirklich von uns vor Ort geleistet werden muss und was eigentlich von den Teams selbst geleistet werden kann und machen da dann tatsächlich relativ viel Hybrid. Ja, also Themen, die wir bei uns testen können, testen wir. Brauchen wir jetzt, keine Ahnung, in Kroatien jemanden, der für uns was an der Kasse testet, dann sprechen wir mit den zuständigen Landesverantwortlichen und dann macht das jemand für uns vor Ort. Also es passiert eine sehr, sehr enge Abstimmung.
Gibt es etwas Überraschendes, was du in einem der Länder oder in mehreren gelernt hast, wo du gesagt hast, wow, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Prima, danke Kollegen, das machen wir jetzt auch hier.
So richtig überraschend noch nicht, weil wir unser Loyalty-Programm, das muss man der Fairness halber auch dazu sagen, jetzt auch noch nicht in allen 17 Märkten ausgerollt haben. Wir sind jetzt bisher in den 3 Ländern, ja, in Deutschland, in Niederlanden und Österreich, also eher westeuropäische Länder, die vom Klientel erstmal relativ vergleichbar und ähnlich sind. Wir rollen jetzt zu Anfang September in weiteren Märkten aus, unter anderem auch mal einen Markt in Osteuropa. Da wird sich dann zeigen, ob das dann auch von der reinen Affinität her für ein ausschließlich digitales Produkt funktioniert in Sachen, also aus Sicht unserer Kunden und grundsätzlich auch, was die Affinität des Personals vor Ort angeht. Das können wir jetzt noch nicht so richtig sauber bewerten. Bis dato sind wir aber jetzt nicht auf so große Probleme oder Hürden gestoßen, als dass man sagen muss, okay, da haben wir jetzt aber was gemacht, was in dem Land eigentlich gar nicht funktioniert.
Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, ihr unterstützt Bildungsprojekte wie die Taco School in Indien. Also in welchen Ländern seid ihr denn aktiv? Oder ist Indien jetzt einfach als Produktionsstandort?
Korrekt. Genau, so musst du es sehen. Ja, also verkaufen tun wir in Europa, in 17 Märkten. Alles andere oder die Hilfsprojekte, die du siehst, sind dann eben in Regionen oder Ländern, in denen wir viel produzieren, wo wir aber auch schon lange Partnerschaften zu unseren Lieferanten pflegen und wo wir einfach dann auch ein Stück weit Aufbauhilfe.
Welche Rolle spielt Türkei bei euch als Produzent jetzt?
Da müsstest du jetzt meine Produktkunden fragen. Grundsätzlich keine zentrale Rolle. Okay. Ich meine, wir machen hier und da mal was, gerade wenn es mal schnell gehen muss, aber wir sind vornehmlich in Asien.
Okay, sagt Ägypten irgendwas, klingelt's da irgendwo, habt ihr da schon, ist auch ein spannender Markt, weil die auf dem Weg dorthin, also auf, nicht so weit sind wie Südostasien und zum Teil ziemlich am Aufholen sind.
Also ich bin, ne, was das angeht, wirklich absoluter Laie. Ja, ich kriege natürlich auch mit, dass das jetzt irgendwie Afrika immer mal wieder auch besprochen wird. So kann aber keinerlei Einschätzung abgeben.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, mobile Datenerfassungsgeräte irgendwo. Was sind denn, habe ich da was falsch verstanden, dass ihr in den Filialen mobile Datenerfassungsgeräte habt in irgendeiner Weise?
Also hilf mir, was du genau damit meinst.
Ahnung, irgendwo. Ich höre wahrscheinlich
grundsätzlich.
Ja.
Nee, also nee, Punkt. Also der Kunde hat sein Handy dabei, die App drauf und wenn er sie zeigt, das sind die Daten, die wir von dem Kunden erfassen. Grundsätzlich haben wir sonst erstmal keine weiteren Technologien.
Okay, gut. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, ich hatte eigentlich einen ganz tollen Zettel und ich habe ihn nicht gefunden. Was heißt ein Zettel? Ein Riesending mit tollen Fragen. Und da habe ich natürlich alles, was mir die ChatGPT halluziniert hat, alles überprüft. Aber diesen Satz, mit der Digitalisierung der Filialprozesse über mobile Datenerfassungsgeräte haben Sie einen großen Schritt zur Prozessautomatisierung gemacht. So, diesen Satz haben die mir jetzt hingeworfen und da soll ich dir dazu eine Frage stellen. Und das hätte ich auch so nicht gemacht, aber jetzt habe ich auf die Schnelle mal die Originaldaten mir angeguckt. Normalerweise überprüfe ich solche dummen Sachen von ChatGPT immer. Also das ist
ich glaube, ich weiß, wo du herkommst oder was da aufgegriffen wurde. Es ist so, dass wir vor, muss ich jetzt auch lügen, anderthalb Jahren circa eine eigene Mitarbeiter-App entwickelt haben.
Okay.
Über die im Prinzip sämtliche Filialkommunikation läuft. Okay. Ja, das war früher natürlich klassisch, wir schicken einen Brief hin und spielen irgendwie ein Update auf dem Kassenbildschirm. Übrigens, so sollte heute der Eingangsbereich aufgebaut werden, etc. Das passiert jetzt alles digital und die Filialen haben auch darüber die Möglichkeit, mit anderen Filialen zu interagieren und cool. zu fragen, hey, wie hast du das hier gemacht, etc. Und so weiter und so fort. Wir sind sehr, sehr schnell in der Lage, wenn wir heute entscheiden, morgen muss eine Aktion auf der Fläche aufgebaut werden, das sofort da drauf zu pushen und so etwas. Also ich glaube, das ist ein Stück weit damit gemeint. Das ist tatsächlich ein Meilenstein auch für uns gewesen, weil es sehr, sehr viele manuelle Prozesse in Sachen Filialkommunikation einfach eliminiert hat.
Ja.
Und es ist im Prinzip ein schönes Feature auch, um mit den Stores direkt auch
absolut. Sag mal, das schreit ja nach einer eigenen GPT, um dann Mitarbeiterfragen auch zu beantworten zum Unternehmen selbst.
Haben wir.
Habt ihr? Cool.
Genau, nennt sich Tyco.
Ja.
Haben wir auch tatsächlich vor einigen Monaten einen Preis für bekommen. Ist komplett in-house entwickelt. Löst genau das, ja. Also ich habe es jetzt auch hier bei mir im Teams integriert und wann ich eine Frage habe zu, keine Ahnung, wie viele Stores und Mitarbeiter haben wir eigentlich gerade in Litauen, dann habe ich die Antwort dann eben entsprechend in wenigen Sekunden.
Perfekt. Tobias, gibt es noch etwas zu ergänzen? Also erstmal herzlichen Dank für all diese vielen, vielen, vielen Insights, die du mir hier gegeben hast und das Interesse, das du geweckt hast, dann wirklich meinen Wunsch wahrzumachen und den Modehandel mal wieder persönlich physisch zu betreten. Gibt es weitere Dinge, wo du sagst, das sollte man noch ergänzen oder darüber sollte man noch reden?
Nö, also aus meiner Sicht nicht.
Habe ich schon viel zu viel gefragt, gell?
Ach, das weiß ich nicht. Wenn du nachher deine Liste findest, dann kannst du ja mal abhaken, was dir noch fehlt. Sagen wir mal so.
Gut. In einem Jahr sprechen wir wieder. Super Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank nochmal.
Danke dir.
Das war's schon wieder mit dem Marketing Briefing Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.